uns noch so sehr mit dem Tape beschäftigen können, wenn die am Ende der Meinung sind, Scouts, die das hauptberuflich machen, dass der Spieler in das Team besser reinpasst, dann so what? Dann ist es halt so.
Hallo und herzlich willkommen zur 193. Folge vom Cover 2 Podcast. Mein Name ist Luca. Und bei mir ist Simon.
Hallöchen.
Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Sonntag.
Dankeschön, dir auch.
Das ist hier jetzt nur ein kurzes Intro. Intro, wow. Ein kurzes Intro zur eigentlich ja letzte Woche schon geplanten Folge mit Saturday Kick. Off mit Julian und Yannick, mit denen wir traditionell Good Picks, Bad Picks gemacht haben. Bei uns hörte diese Woche die NFC. Solltet ihr jetzt gerade von Saturday Kickoff rüberkommen. Ja, diese Woche ist gar nicht so viel passiert, deswegen wollen wir euch auch jetzt nicht irgendwie mit News oder so aufhalten. Das, was wichtig war, werden wir nächste Woche besprechen. Ich sag's gleich nochmal am Ende der Folge, aber Simon und ich sind uns eigentlich ganz einig, wie wir die Offseason gestalten wollen, jetzt in den nächsten Wochen, Monaten. Und ja, könnt ihr dann nächste Woche Näheres zu erfahren. Ansonsten sei wie immer verwiesen auf unseren Shop natürlich, cover2-shop.de. Jetzt gerade, wenn das Wetter wieder besser wird, ein oder andere T-Shirt sich da ranzuholen. Und ja, irgendwas vergessen, Simon?
Nein, absolut gar nichts.
Ja. Ich meine, klar, das Schedule ist ein eigentlich relativ großes Thema, aber da gehen wir sowieso in den Previews groß drauf ein. Von daher sollte das passen. Ich würde sagen, wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge und ja. So, wie angekündigt, dürfen wir jetzt auch unsere beiden Gäste begrüßen. Ein Cover2-Podcast-Debütant an dieser Stelle. Erstmal hallo Yannick.
Moin, schön, dass ich dabei sein darf.
Und hallo Julian, schön, dass ihr da seid.
Ich freue mich auch, wie immer ein Spaß mit euch.
Good Picks, Bad Picks ist das Thema. Julian hat das schon bei den Jungs von Saturday Kickoff gesagt, dass wir es eigentlich fürs letzte Wochenende geplant haben, aber jetzt an dieser Stelle das nachholen. Und analog zum letzten Jahr präsentieren wir euch unsere ja, guten und schlechten Picks, allerdings dieses Mal nicht teambezogen, sondern auf die ganze Division. Ich meine, wir sind vier Leute, da ist der Gesprächsstoff oder ist das Gesprächsthema sowieso am Start an der Stelle. Und ja, wir wollen, wie gesagt, durchgehen. Bei Saturday Kickoff haben wir über die AFC gesprochen. Und entsprechend werden wir uns dann an dieser Stelle jetzt hier die NFC vornehmen. Ich meine, wir haben ja jetzt ja schon ein paar Tage nach dem Draft und das Ganze noch ein bisschen sacken lassen. Theoretisch auch noch ein bisschen was in Free Agency bei den Teams passiert. Entsprechend kann man auch ganz gut, glaube ich, einschätzen, wie die Picks jetzt, zumindest ohne Leistung auf dem Feld, sich ausgestaltet haben. Und ich würde sagen, wir gehen analog wie bei analog wie eben gehen wir einfach so vor, dass wir von Osten nach Westen wandern und starten mit der NFC East. Julian, beginn doch mal.
Ja, spannende Division auf jeden Fall. Und sage ich fast jedes Mal, aber es ist halt auch irgendwie so. Aber ich finde gerade in der NFC East, ja, also da entwickelt sich durchaus was, oder zumindest sieht man irgendwie eine Richtung, in die es geht, und das selbst bei den Giants. Also es ist überraschend, aber man sieht eine Richtung und das Setup, was sie da jetzt haben, ist ja durchaus ganz spannend. Ja, also ich bin trotzdem jetzt nicht zu den Giants gegangen an der Stelle. Ich fand jetzt nur die Strategie eigentlich ganz gut. Das, was ich, ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Ich gehe mit Washington, und zwar mit dem Cornerback in der dritten Runde, Benjamin St. Just von Minnesota. Sehr, sehr spannender Spieler. Relativ groß, 6'3 von dem Corner, natürlich extrem. Und naja, der macht das halt eigentlich echt gut für seine Größe. Und ich glaube, da in der Range, natürlich bekommst du da nicht mehr die Cornerbacks, die extrem groß sind und super athletisch. Das sind dann Spieler, die in der ersten Runde gehen. Aber trotz alledem, der bringt trotzdem schon noch, also zumindest mal überdurchschnittliche Athletik mit, und mal gucken, also gerade am Catchpoint, glaube ich, wird das ein sehr, sehr guter Cornerback. Mal schauen, wie der dann den ganzen Rest da so auf dem Level hinbekommt, aber ja, der Pick hat mir gefallen. Hab jetzt auch noch ein bisschen mit Kenneth Gainwell überlegt, ja, die der Fit in Philly, gerade aus Fantasy-Sicht, ist jetzt nicht ideal, aber trotz alledem in der fünften Runde ist das natürlich ein richtiger Value. Was mir nicht gefallen hat, ich sage jetzt erstmal einen Pick, der vielleicht ein bisschen überraschend ist, aber ich habe mir da, du hast es gerade angesprochen, konnten uns noch ein bisschen Gedanken machen. Ich fand die Strategie von den Giants gut. Der Tony-Pick gefällt mir da, glaube ich, immer weniger. Also ich glaube einfach nicht, dass das der richtige Receiver-Typ für Daniel Jones jetzt da an der Stelle ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, da hätte man irgendwie in eine andere Richtung gehen sollen. Keine Ahnung. Mal schauen. Ich glaube, der wird trotz alledem natürlich immer noch spektakulär sein, aber ich glaube nicht, dass das der richtige Wide-Receiver-Typ ist, der da jetzt so helfen wird. Und dann, was ich einfach noch generell kritisieren will, ist Dallas. Diese gesamte Draft. Also zieh dir halt irgendwie, wenn du einen Spieler ziehst, der irgendwie, ich sag mal, Off-Field-Issues hat und der da jetzt vielleicht vom Charaktermäßigen nicht so ganz ideal ist, okay. Aber genau, bau halt gern so eine ganze Draft darauf auf. Also das ist echt crazy, was die da gemacht haben, ne? Also mehrere Spieler, die richtig, richtig kritisch unterwegs sind und dann am Ende, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wann es war. Es war dann, glaube ich, in der vierte Runde, 33. Pick, Josh Ball von Marshall. Das ist ein talentierter Spieler, keine Frage. Der hat auch als Tackle, war das einer der wenigen da noch, der auch die gewisse Armlänge hat. Aber der ist ja schon nur zu Marshall gekommen, weil er vorher von seiner Uni geflogen ist, weil er da mit Domestic Violence am Start war und so gegen seine Ex-Freundin. Und also das an der Stelle, du hast da so viele Charakter-Issues bei so vielen Spielern, das macht das Team eh allgemein nochmal unglaublich unsympathisch. Also das ist echt crazy. Und ja, weiß ich nicht. Also das kann sich ja auch langfristig auf dein Team transferieren. Das kann ja was sein, was dann am Ende auch wirklich große Probleme verursacht. Deswegen verstehe ich nicht, warum man das macht. Und das fand ich echt richtig uncool.
Ja. Bin ich bei dir. Yannick, wie sieht es bei dir aus?
Ja, also allgemein den Ansatz, den die Cowboys gefahren haben, habe ich am Ende auch nicht verstanden. Das ist natürlich irgendwie ein Team, das sich denkt, ja, okay, wir gucken jetzt wirklich nur auf das reine Football-Talent. Und wenn man wirklich nur darauf guckt, dann haben sie natürlich mit Parsons, Joseph, Odigisua, Jabril Cox sehr, sehr viel Value abgegriffen. Aber was Julian schon gesagt hat, das ist halt irgendwie nicht alles in der modernen NFL. Und außerdem hast du auch letztes Jahr gesehen, dass sie nur danach gegangen sind. Und das hat auch nicht so ganz funktioniert. Und am Ende mag das mit der Prescott-Verletzung zu tun gehabt haben, aber auch da ist es dann in die Grütze gegangen. Wenn ich mir einen Pick aussuchen müsste, der jetzt nicht mit den Cowboys zu tun hat, der mir nicht so gut gefallen hat, Tony hat Julian auch schon gesagt, würde ich vielleicht, ja, ich glaube, dann würde ich mit Aaron Robinson von UCF und den Giants gehen, weil ich da einfach noch viele andere Cornerbacks auf der Liste hatte, die ich persönlich höher hatte. Ich sehe nicht so ganz, wie der in das Scheme passt von den Giants. Der hat mir nicht so gut gefallen, der ist noch ziemlich roh einfach, noch niemand, der dich direkt weiterbringt und dafür ist mir dann ein Drittrunden-Pick einfach zu wertvoll am Ende. Wenn es um einen Pick geht, den ich super fand wiederum, dann komme ich fast nicht dran vorbei, zu den Eagles zu gehen mit Landon Dickerson.
Ja.
Klar, auch bei dem, ne, sind es dann irgendwelche Verletzungsgeschichten, aber wenn du dir dann die Offensive anguckst mit Smith, Dickerson und Hurts und die sich alle kennen, dann kann das, auch wenn das für sich betrachtet gerade Smith ein kontroverser Pick war und auch das mit Hurts in die Saison gehen kontrovers ist, kann das ein richtig gutes Dreieck werden, das dich durch die Saison trägt und deswegen nehme ich den in der zweiten Runde für die Eagles als Center. Guter Value, den sie sich abgegriffen haben, da ich mochte auch Milton Williams sehr gerne in der dritten Runde. Dass Kenny Gainwell in die fünfte Runde fällt, habe ich sowieso nicht verstanden. Die haben noch mit Taron Jackson einen spannenden Edge-Rusher bekommen, also nur die Klasse betrachtet, gehe ich mit den Eagles, aber auch mit dem einzelnen Pick Landon Dickerson.
Ja, ich finde, das ist eh immer so ein gar nicht so verkehrter Ansatz, Spieler aus einem Team zu draften. Ich meine, die Bengals haben das jetzt dieses Jahr eh nicht getan. Und gerade beim College wie Alabama und dann so ein Core zu bilden, sagen wir mal, so ein Offensiv-Core. Ne? Ich frage, wie das mit Hurst im Endeffekt jetzt wird, aber im Großen und Ganzen finde ich den Ansatz von den Eagles da auch ziemlich gut. Simon, wer sind deine zwei?
Eigentlich wollte ich auch Benjamin St-Juice nehmen als besten Pick. Ich fand ihn richtig gut. Ich hätte ihn so unglaublich gerne bei den 49ers gesehen. Aber Bleiben wir mal bei den wirklich guten Picks. Bei Washington einfach, das ist für mich Sam Cosmi in Runde 2, mag ich extrem. Ja, das ist ja schon fast spät, ja gut, ist Mitte zweite Runde. Von daher, den Pick finde ich da richtig gut. Und wenn ich schlecht gehe, eigentlich müsste ich sagen, Eagles, Devontae Smith, weil da denkst du, die traden hoch und dann ist das nicht für Fields, sondern für Devontae Smith. Der Pick an sich ist super, von daher, das passt. Aber was ich auch nicht verstehe, vom Spieler her kann der einen super Impact machen von reiner Draft-Strategie und was man vielleicht hätte rausbekommen können noch zusätzlich aus diesem Draft, macht den Pick für mich deutlich schlechter, als er vielleicht eigentlich ist. Das ist auch bei Washington in Runde 1 Jamin Davis, der für mich guter Spieler und bei Washington mit Sicherheit auch wunderbar reinpasst, aber A, Linebacker, dann vom Value her passt es für mich gar nicht. Ich meine, der Rest hat trotzdem ganz gut geklappt. Ne? Brauchten Offensive Tackle, den sie dann in der zweiten Runde bekommen haben, kriegen einen super Cornerback dann in Runde 3, aber für mich da eigentlich die eigentlich klare Variante gewesen zu dem Zeitpunkt. Entweder sie holen sich da Darisaw, der glaube ich noch auf dem Board war, oder traden halt zurück und nehmen noch ein bisschen Draft Capital in der zweiten und dritten Runde mit. Von dem Hintergrund gefällt mir der Pick tatsächlich gar nicht. Und wenn ich auf Yannicks Worte nochmal eingehe, was Aaron Robinson in Runde 3 geht, finde ich auch echt nicht gut. Auch im Vergleich, die Titans kriegen Elijah Molden in Runde 3, der klar beste Slot-Corner, und die Giants holen sich Aaron Robinson, der ja auch eher Slot-Corner ist, aber auf einem ganz anderen Niveau wie Elijah Molden, und von daher gefällt mir das tatsächlich auch eher gar nicht, was die Giants da gemacht haben, value-technisch.
Na fein. Ihr habt ja alle schlechten Picks, die ich mir hier markiert habe, schon geklaut. Und entsprechend habe ich dann auch eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Dann werfe ich einfach noch als positiven Jabril Cox rein, der für mich einfach trotz, klar, dem Problem, dass man irgendwie an dem Tag gerne ein paar mehr Linebacker gedraftet hat, oder an den zwei Tagen, für mich einfach in Runde 4 dann noch einen gewissen Value hat. Gerade jetzt mit Chong Lee weg. Klar, Parsons muss man gucken, wie die zwei dann auch nebeneinander funktionieren, beziehungsweise auch in dem ganzen Raum, der jetzt eigentlich schon fast überfüllt ist. Aber jetzt ohne die Betrachtung oder die Betrachtung vom Team jetzt mal außen vor gelassen, finde ich Jabril Cox in Runde 4 mit einem extrem hohen Wert. Ja. Ihr habt halt die anderen, also meine Nummer 1 wäre zum Beispiel auch Landon Dickerson gewesen, den Yannick genannt hat. Und Sam Cosmi, Demi Brown, alle Spieler, die mir sehr, sehr gut gefallen. Und da kann ich euch auch nur zustimmen an dieser Stelle. Dann sind wir durch mit der East und gehen wie bei euch auch in den Norden, würde ich sagen, zu Chicago, Detroit, Green Bay und Minnesota. Mit Green Bay haben wir so eine kleine Vorgeschichte. Ich meine, das ist letztes Jahr nicht ganz so gut ausgegangen. Ich bin gespannt, was Julian gleich zum Green Bay Draft zu sagen hat, ob sich das deckt mit dem letzten Jahr. Aber Yannick, beginn doch mal mit der North.
Das ist gar keine so einfache Division, finde ich. Wenn es um gute Picks geht, dann fallen mir da einige ein, die ich definitiv nennen wollen würde. Bei den schlechten Picks, sieht das Ganze irgendwie irgendwo fast ähnlich aus. Lassen wir doch erstmal den guten Pick für sich sprechen. Und da muss ich sagen, auch wenn ich mich fast für unseren, in Anführungsstrichen, deutschen Amon-Ra St. Brown entschieden hätte, gehe ich dann doch mit Wyatt Davis, Guard, den die Vikings gezogen haben. Dritte Runde, Monster Value, war, glaube ich, mein Nummer 2 oder 3 Interior Offensive Liner. Und gerade wenn du so wie die Vikings ein glaring Need mal 37 hast, damit dir nicht mehr Kirk Cousins weggesackt wird in jedem Spielzug, dann passt der einfach wie die Faust aufs Auge. Ne? Der wird direkt der beste Interior O-Liner sein, auch wenn man sich jetzt letztes Jahr dann Mason Cole geholt hat, um Dakota Dozier irgendwie zu, in Anführungsstrichen, entlasten, wenn man davon überhaupt reden kann, und gegenüber von Ezra Cleveland zu starten. Einen anderen kann ich da gar nicht nennen. Also das ist für mich, besseren Value gibt's nicht, findest du nicht. Und der schlechteste Pick kommt auf den Ansatz drauf an. Ne? Wir haben es eben schon mal kurz angesprochen. Wenn du den Ansatz fährst, warum kein Quarterback, warum fällt Fields so tief, dann nehme ich das Sewell. Wenn ich aber sage, ich will Jared Goff beschützen und glaube an Jared Goff, ist Sewell wieder ein guter Pick. Deswegen nehme ich Sewell einfach mal nicht tatsächlich. Ja, fällt mir schwer, mich da zu entscheiden. Es gab so ein paar Spieler bei den Packers, mit denen ich nicht einverstanden war an dem Spot einfach. Ich finde, Cornerback in Runde 1 zu adressieren, fair. Eric Stokes habe ich da nicht gesehen. Josh Meyers genauso als Center. Hätte ich auch jemand anderes genommen in Runde 2. Die Position an sich hat gestimmt. Wide Receiver und Murray Rogers sind genau das Gleiche. Also wenn ich mich irgendwie für schlechteste Picks entscheiden müsste, wären es die ersten 3 Picks von den Packers, aber nicht von der Herangehensweise, sondern von dem Spieler einfach, den sie nachher ausgewählt haben, der mir persönlich nicht so gut gefällt. Um Gottes Willen will ich die Strategie von den Packers jetzt zerreißen.
Ja. Da sind mir schon die ersten 2 auch schon wieder vom Bord genommen.
Ja, sorry, not sorry. Ne,
also. Ne, da gehe ich definitiv mit dir mit. Also, ich hätte auch jemand anderen als Stokes höher gesehen. Und was stimme ich dir zu mit den, dass die Positionen stimmen, halt einfach die Spieler. Aber das, ja, da sind wir von den Packers ja fast schon gewohnt.
Aber sieht da man. Muss man halt auch sagen, ne? Entschuldigung, da muss ja, man halt auch sagen, dass wir einfach uns noch so sehr mit dem Tape beschäftigen können, wenn die am Ende der Meinung sind, Scouts, die das hauptberuflich machen, dass der Spieler in das Team besser reinpasst, dann so what, dann ist es halt so.
Absolut, das war auch, glaube ich, habe ich letzte Woche schon gesagt, dass, wer sind wir, na, auch unter dem Punkt, dass wir Draft Grades verteilt haben, uns hier expertentechnisch über irgendwelche, ja, wie du schon sagtest, auch beruflichen Scout zu stellen. Das ist einfach Meinung, die wir an der Stelle haben, die wir neben, mit den wenigen Informationen, die wir zur Verfügung haben, hier kundtun. Simon, wie sieht's aus?
Ja, ich habe ja schon gestöhnt, aber gut, was habe ich erwartet? Es ist ein offensichtlicher Stil, dann später noch bei Ohio State. Da einfach nur hinzugefügt, es passt halt aber auch so perfekt ab vom Spieler auch einfach zu den Vikings, die schon seit Jahren Probleme Inside-O-Line haben und sich da jetzt einen Top-Typen ranholen, von daher natürlich ein super Pick. Wer mehr sonst noch, ich denke mir, wir werden ja alle die Finger von Justin Fields lassen, aber damit habe ich den jetzt auch einmal kurz genannt. Bin ich noch richtig gut fand bei den Bears. Klar, offensichtlich neben dem Erstrunden-Pick ist tatsächlich auch in Runde 6 Khalil Herbert als Running Back. Weil es von der Runde passt, in Runde 6 einen Running Back zu holen, da hätte ich sogar bei einem der wenigen Running Backs gesagt, wo ich es hätte nachvollziehen können, den vielleicht in Runde, später in Runde 4 oder noch in Runde 5 zu nehmen. Von daher finde ich ein Top-Pick-up in Runde 6 da tatsächlich auch vor dem Hintergrund, dass der Bears Running Back Room dazu auch einem der Rooms gehört in der NFL, wo ich sage, da kann man definitiv auch noch ein bisschen was aufstocken. Klar, du hast David Montgomery, von dem bin ich nicht immer so 100%ig überzeugt. Und Terry Cohen ist ja nicht der typische Running Back in der Form. Von daher macht der Pick da einfach auf allen Ebenen Sinn. Und da bleiben wir vielleicht so ein bisschen ab vom Offensichtlichen, was so in der Division passiert ist. Was meinen schlechten Pick angeht, also man kommt halt echt schwer um die Packers drumherum, ne? Ja, auch Josh Myers wurde jetzt schon genannt, Eric Stokes. Amari Rogers gefällt mir zu gut, um jetzt meinen schlechten Pick hier rauszuheben. Von daher, ich nehme jetzt mal was an. Ich nehme jetzt ganz anderes. Ich nehme Kylan Hill, auch wenn er ein guter Pick ist in Runde 7, nehme ich heraus, weil warum zur Hölle draften die Packers in Runde 7 einen Running Back? Einfach nur von der Frage. die dahinter steht. Klar, ist es Value irgendwo und ist ein guter Running Back, den man dann hinterher gerne mitnehmen kann. Aber wo soll der denn überhaupt mal Snaps sehen? Bei den Running Back Room. Da frage ich mich halt einfach mal, auch vielleicht nur for the sake of Packers-Bashing hier, was soll der Pick überhaupt, was soll dem das bringen in der Zukunft? Macht für mich einfach keinen Sinn, mit Dylan und Aaron Jones da jetzt noch einen Running Back irgendwie reinzuholen. Da holst du dir für gar nichts. Klar, kannst du nichts falsch machen in Runde 7, aber setzt noch ein Fragezeichen an den ganzen Draft irgendwie dran.
Ja. Okay. Ja, dann lege ich mal nach mit Alan McNeil von Detroit. Und Janik hat das gerade angesprochen, Penny Sewell. Ich finde den Pick tatsächlich gut und ich sehe das gar nicht so, habe ich glaube ich letzte Woche oder vorletzte Woche schon gesagt, ich sehe das gar nicht so, dass man hier versucht, in die Richtung Jared Goff zu gehen, sondern eher ja quasi entsprechend dem neuen Coach vielleicht eine Art Culture aufzubauen, die so ein bisschen, ja, sieht man auch in den ersten drei Picks, Line geprägt ist, einmal O-Line, zweimal D-Line, wo man meiner Meinung nach, also ich bin absoluter Sewell-Fan, sehr früh da ein Top-Top-Spieler, ne, manche wagen ja schon zu sagen, Future Hall of Famer, so weit wollen wir hier noch nicht gehen, aber dann auch entsprechend Onwuzurike in Runde 2 und dann Runde 3 Alan McNeil, den ich dann hier jetzt herausstelle, als ja dann zweitbesten D-Liner meiner Meinung nach in dieser Klasse, mit dem man einfach hier, man versucht, glaube ich, einfach eine Basis zu schaffen. Und ich finde den Draft an sich, ist eine sehr kluge Herangehensweise und glaube, da können wir mit Ergebnissen eh erst in den nächsten, ja, 2 bis 3 Jahren rechnen, wo Detroit dann hoffentlich aus ihrer Sicht so ein bisschen, ja, weiter nach oben kommt. Und was schlechte Picks angeht, ja, klar. Also ähnlich, wie ich es gerade schon gesagt habe bei Yannick, dass mir die Spieler nicht gefallen bei den Packers in den ersten 2 Runden vor allem, aber auch ja danach halt. Es ist schwierig. Ich finde es okay, aber wie gesagt, man soll sich selber nicht expertentechnischer darstellen, als man ist. Julian, schließ mal die North ab für uns.
Ja, spannend auf jeden Fall alles. Ja, ihr habt den Namen jetzt noch nicht genannt. Also bei Not, ich finde es ganz schwierig jetzt, oder Spieler, die ich, oder Picks, die ich nicht mag. Ich muss sagen, ich muss hier halt Josh Myers nennen. Ich mochte den halt echt gar nicht. Das ist halt immer so eine Sache. Ich bin voll der Befürworter davon, dass man halt sagt, okay, am Ende, ne, ob ich den jetzt in Runde 2 oder 3 habe und das Team zieht den dann ein bisschen früher, so, ne, das ist halt total egal. Aber hier ist halt ein relativ großer Unterschied gewesen zwischen, wo ich ihn sehe und wo sie ihn gedraftet haben. Ich sehe es irgendwie nicht ganz. Dafür gehe ich aber auch, ich sage jetzt mal nicht Emir Smith-Marset, meinen absoluten Draft-Crush in Minnesota.
Ich habe ihn eigentlich schon für dich eingepenselt hier.
Naja, ist auch. Also ich mag den Fit auch gerne. Aber einen anderen, den ich jetzt hier auch noch spannend finde, ist, und da deswegen auch nochmal positiv bei Green Bay, Shamar John Charles, Cornerback App State, den mag ich da auch sehr gerne. Das ist halt gerade zu dem Zeitpunkt, halt, es ist nicht dieser Cornerback, der irgendwie groß ist, super athletisch, aber einer dieser Cornerbacks vielleicht oder auch Safeties, mal gucken, wo er dann spielt, der zur richtigen Zeit am richtigen Zeit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, ne? Und der da halt extrem viele Plays macht. Also es hat kaum, oder ich glaube, es hat letztes Jahr oder 2019, in einem der beiden Jahre, hat kein Cornerback so viele Plays am Ball gemacht im gesamten College Football. Der sieht erstmal nicht so aus, aber ich bin mal gespannt. Also der hat auf jeden Fall dieses Mindset, um ein richtig, richtig guter Cornerback zu werden. Und ich mag das einfach an der Stelle, da sich so einen Spieler zu holen. Ich glaube, das könnte gut enden. Egal, ob der am Ende dann vielleicht im Slot ist oder wo es ihn am Ende hin versteckt. Aber der ist einfach so smart. Ich kann mir vorstellen, dass er eine gute Rolle in dem Team findet. So. Und eine Sache, die ich vielleicht noch kritisieren würde, hatte ich eben schon kurz gesagt, aber eine weitere Sache. Chicago hat, ich finde auch den Pick von Tevin Jenkins gut, aber da auch nochmal hochzugehen. Wir wissen natürlich, dass die Bears gerne hochtraden. Aber irgendwann so ein bisschen Tiefe in so eine Draft reinzubekommen, macht halt auch Sinn. Deswegen weiß ich nicht, wie groß ich jetzt da Fan von war. Aber gut, der Spieler war halt ganz nett.
Was ist eure allgemeine Meinung zu dem Pick von Minnesota, dann Kellen Mond zu draften? Okay in Runde 3? Oder sagt ihr, das ist ja, vielleicht zu früh jetzt schon da Richtung Zukunft zu gehen, vielleicht das Roster eher noch zu stärken, je nachdem, was die Pläne sind. Julian, was sagst du dazu?
Naja, grundsätzlich ist es nie falsch mit dem Quarterback. Es ist halt schon gleichzeitig wieder, kannst du sagen, so dieses Quarterback-Minenfeld zwischen Picks 15 und 75 so. Also ich sehe es bei Kellermann persönlich nicht. Aber gleichzeitig verstehe ich auch, wenn man sagt, dass das der eine Quarterback in dieser dritten Gruppe, sage ich mal, oder in dieser hinteren Gruppe ist, bei dem man vielleicht nochmal das Upside sieht, dass er sich nochmal entwickeln kann. Deswegen, ich glaube, von den Quarterback-Picks da an der Stelle würde ich den am wenigsten bashen. So. Also, und man hatte, das kommt noch dazu, Minnesota hatte halt eine absurde Menge an Picks, ne? Also deswegen, ja, da haben die eigentlich alles irgendwie abdecken können, dadurch. Ja, ich glaube, bei anderen Teams wäre das Feedback dann wahrscheinlich von meiner Seite aus negativ ausgefallen.
Ja, ich fand halt, man hat so viel in der dritten Runde gemacht, dass man theoretisch hätte sagen können, okay, wir machen hier das Roster nochmal ein bisschen fitter und eben diese Tiefe, die jetzt zum Beispiel bei Chicago auch fehlt, wenn man vielleicht an der Stelle relativ früh in Runde 3 noch Chance gehabt, jemand anderen zu nehmen. Aber gut, dann ist, glaube ich, Zeit für den Süden. Und da wir ja auch Panthers-Fans hier haben, beginnt doch mal, ihr beiden. Julian zuerst, wo du gerade dran warst.
Okay. Ja, also, mein positiver Pick, da gehe ich tatsächlich zu den Panthers. Gab es auch ein paar, die ich nicht mochte. Aber der Terrace Marshall-Pick Ende der zweiten Runde ist natürlich geil. Also, das ist schon richtig, richtig cool. Vor allem, vielleicht sind da auch, ich weiß nicht, ob jeder der Meinung ist, aber ich finde schon, dass der grundsätzlich auch im Slot aufgestellt werden kann. Ist natürlich mit seiner Größe eher ein Outside-Receiver, aber er ist vielseitig. Und man hat jetzt mit Robbie Anderson und DJ Moore und ihm jetzt halt drei Receiver, die man echt gut rumschieben kann. Terrace Marshall ist unglaublich talentiert. Also es war jetzt auch eher so eine Verletzungsgeschichte, dass er gefallen ist. Daher der Pick an der Stelle ist super nice, auf jeden Fall. Ja, und hier hat man natürlich jetzt mehr Auswahl, ne, mit den Quarterbacks zum Beispiel. Also den ich jetzt definitiv bashe, ist der Ian Book-Pick in der vierten Runde von den Saints. Geht gar nicht, sorry. Aber also Ian Book macht Spaß am College, ja. Aber er hat einfach nicht die Tools, um in der NFL das Gleiche zu machen. Und wenn er dann zu einem normalen Pocket-Passer werden soll, dann wird das nicht funktionieren. Und wenn ich noch einen anderen Spieler nehmen müsste, und ich glaube tatsächlich, dass das bei hier vielleicht bei euch in die genau andere Richtung gehen könnte, deswegen wollte ich das hier nochmal nennen, der Richie Grant-Pick. Ich bin kein Richie Grant-Fan. Ich sehe es einfach nicht. Also beziehungsweise ich sehe, dass der dieser smarte Safety sein kann, den man irgendwo in Runde, weiß ich nicht, 3, 4 irgendwann zieht. Aber mit den Safeties auf dem Board fand ich das persönlich zu früh.
Okay. Yannick, legst du nach mit den Panthers oder andere Richtung?
Weiß ich noch gar nicht so genau. Ich habe auch überlegt, ob ich Terrace Marshall nehme, mich dann am Ende gegen den entschieden tatsächlich, auch wenn ich den sehr gerne mag. Bei den schlechten Picks muss ich mir jetzt neu überlegen, weil ich auch genau die gleichen zwei Spieler hatte, aus genau den gleichen Gründen, die Julian jetzt schon genannt hat. Ich würde fast sagen, mir bleibt nichts anderes übrig. Ansonsten mache ich mich unglaubwürdig, Davion Nixon zu nehmen, Runde 5 für die Panthers. Der perfekte Gegenpart zu Derrick Brown ist, der gut auch zu Hito Gross-Matos passt, also der ein richtig gutes Kompliment, also ein richtig guter Teil für diese Defense ist, die Panthers aufbauen oder aufgebaut haben in den letzten Jahren. Und der ist einfach ein athletischer, also der ist wahnsinnig athletisch dafür, dass er so schwer ist, dass er ein Defensive Tackle ist. Der arbeitet gut mit seinen Füßen. Ich mag den einfach an sich sehr, sehr gerne und glaube, dass der viel in der Panthers Defense schon jetzt in der ersten Saison erreichen kann. Bei den schlechten Picks, also ansonsten hatte ich noch Marco Wilson oder James Wiggins überlegt, von den Cardinals als besten Picks zu nehmen, einfach vom Value her. Aber bei den schlechten Picks muss ich ganz ehrlich sagen, bleibt mir nur, ach nee, da waren wir noch gar nicht, ne? Cardinals sind ja erst in der West. Entschuldigung, ich bin gerade hin und her gerutscht hier auf meinem Sheet ein bisschen. Ansonsten bei den schlechten Picks, wie gesagt, Book haben wir schon genannt. Das geht halt einfach gar nicht. Also wirklich, wirklich gar nicht. Und ansonsten muss ich auch sagen, dass mir der Draft der Buccaneers nicht so gut gefallen hat. Robert Hainsey habe ich in Runde 3 als Offensive Tackle nicht als besten Spieler auf dem Board gesehen für die Position. Genauso wenig Jalen Darden. fand ich beide nicht so berauschend jetzt irgendwie. Also beide eher so, na, was soll das eigentlich? Und ansonsten kann man jetzt natürlich wieder in die Richtung gehen, dass man sagt, auch die Falcons hätten Justin Fields ziehen können. Will ich jetzt gar nicht, also überhaupt nicht. Das ist mit Kyle Pitts schon gut so, wie es am Ende ist. Ich gehe dann bei dem schlechtesten Pick auch zu den Panthers zurück. Ich mag Juba Hubbard einfach nicht. Ich sehe nicht, dass der in das System von den Panthers passt. Du hast einen Workhorse Running Back mit McCaffrey. Hubbard ist ein ganz anderer Typ, also da musst du das komplette System umstellen, wenn dann doch mal Hubbard spielt, und das sehe ich einfach null. Also überhaupt nicht. Ich sehe sowieso nicht, dass Hubbard gut in die NFL sein Können in Anführungsstrichen transferieren wird, und da muss ich der eine Pick tatsächlich, den ich hart kritisieren müsste von den Panthers, Chuba Hubbard, weil alle anderen mit Abstrichen, Tommy Tremble, aber alle anderen haben mir super gefallen. Ja, genau. Long Snapper, ja, sechste Runde, klar, keine Frage. Thomas Fletcher, ja, weiß ich nicht, aber Chuba Hubbard war dann doch schon eher so mein Headscratcher.
Ja, gehe ich mit dir. Also gerade diese zwei Picks, Runde 3, Runde 4, wo man sagen könnte, okay, Panthers, die auch für mich eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg sind, haben an der Stelle, oder glaube ich, eine Chance verpasst. Also Hubbard ist auch ein ganz spannendes Thema. Wir hatten Andre Simoni vor, also der seines Zeichens so ein bisschen auch Draft-Expert ist, aus Denver am Start. Und der hatte halt eine komplette Faszination. Da haben wir bestimmt auch 10 Minuten über Hubbard diskutiert, einfach an der Stelle. Aber ja, da scheinen die Meinungen wohl extrem auseinander zu gehen. Ich muss aber auch sagen, dass ich zum Beispiel den Carolina-Draft ansonsten extrem stark finde. Ihr habt jetzt gerade schon zwei Spieler genannt. Ich nenne jetzt auch noch den dritten dazu, und zwar Brady Christensen. Den, wenn man jetzt zum Beispiel den Vergleich zieht, wie Julian gerade sagte, zu den Bears, die es verpasst haben, da Tiefe reinzubringen und hochgetradet sind für Tevin Jenkins. Ich glaube nicht, dass der Verlust, den man da eingeht mit Jenkins über Christensen, so hoch ist, dass man den Trade hätte vollziehen müssen und theoretisch an Bears Stelle vielleicht auch einen Brady Christensen entsprechend bekommen hätte. Und deswegen finde ich den extrem stark und gefällt mir sehr gut, auch für Carolina an der Stelle. Was schlechte Picks angeht, habe ich hier, und müssen wir auch wieder leider in die Richtung von New Orleans gehen, ich habe Pete Werner, und da könnt ihr gleich auch noch mal was zu sagen.
Da bin ich gespannt, was Julian sagt.
Ja, eben als Ohio-Experte. Erstmal habe ich ihn schlechter als Browning. Und zweitens, also ich hatte Runde 4 so circa angedacht. 3, vielleicht Ende 3, 4. Und jetzt geht er Ende 2 zu den Saints. Julian, erklär mal, warum.
Ja, also ich verstehe das mit Browning auf jeden Fall. Den hatte ich auch deutlich höher. Aber das sind halt schon sehr, sehr unterschiedliche Spielertypen. Also das ist halt, das kann ich mir dann schon noch so verargumentieren, okay, wenn du halt den einen Spieler da lieber haben oder einen Spielertyp suchst, dann nimmst du halt nicht den anderen. So. Also das, und ich fand den Werner-Pick eigentlich ganz guter, ehrlich gesagt, weil das ist halt jemand, der, ich finde in Coverage, der spielt zwar noch nicht so gut gegen den Ball, aber grundsätzlich bewegt er sich in Coverage sehr gut. Der ist deutlich athletischer, als er aussieht. Und naja, grundsätzlich bewegt er sich gegen den Run auch gut und löst sich gut von Blocks. Also am Ende hatte ich ihn ungefähr auch in der Range. Dadurch, ja, also der hat auch bei Ohio State wirklich gutes Spiel gemacht in Coverage. Ich glaube, der könnte so ein richtig guter, vielseitiger Linebacker werden, der aber gerade in Coverage dann eben nicht lost ist. So. Und das hat natürlich gerade in der zweiten Runde dann schon so seinen Wert. Sicherlich gab es ein, zwei Spieler noch oder auch ein paar mehr Spieler auf dem Board, die vielleicht noch mehr Value gehabt hätten bei jedem von uns. Aber grundsätzlich, ich muss ja auch sagen, dass ich bei New Orleans alles bis zu dem Ian Book-Pick ziemlich spannend und gut fand. So. Und deswegen, ja, ich fand es ganz cool.
Okay. Simon, du hast noch nicht deinen Senf zur South dazugegeben.
Also, es ist vieles schon genannt worden tatsächlich. Also es stehen für mich hier relativ, so in der Division allgemein, relativ wenig Picks so extrem krass heraus, würde ich sagen, wo ich jetzt auf einmal schreien würde, Stil. Es sind halt der offensichtlich schlechte Pick mit ihrem Book hier ist schon genannt worden. Was mir gut gefällt oder welcher Pick mir gut gefällt, wie du auch gerade sagtest, Luca, bei den Panthers mit Brady Christensen, Runde 3, dann nehme ich Jalen Mayfield Runde 3 zum Falcons, zwei Picks vorher. Den Pick finde ich richtig gut, passt grundsätzlich wunderbar rein. Die Falcons haben jetzt schon oder arbeiten jetzt schon ein paar Jahre an ihrer O-Line. Ist da ein weiteres Talent, was sie da reinschmeißen, in der Hoffnung, dass mal einer durchbricht. Die Chancen sehe ich da sehr positiv. Vom Value in Runde 3 für mich sehr ordentlich gewesen. Auch ich hatte ihn auch in der Range. Also auch bei ihm ist es jetzt nichts für mich, wo ich sage, oh geil, den noch in Runde 3 zu grabben, ist ja unglaublicher Wahnsinn. Von daher, es passt, aber es ist einfach ein sehr guter Pick meiner Meinung nach. Auch ich sehe Richie Grant nicht so hoch in Runde 2. Von daher, da gehe ich mit zum Panthers, mein allgemeiner Take. Auch ich hatte hier ein A-Grade vergeben, weil das einfach durchweg ziemlich guter Draft gewesen ist. Das Einzige, was mir bei den Panthers wirklich nicht gut gefiel, ist halt der J.C. Horn-Pick an 8. Ist klar, es ist auch ein Need der Panthers, aber ich hätte ja wahrscheinlich 3-4 andere Wege eingeschlagen, bevor ich auf J.C. Horn gekommen wäre. Jetzt knapp 2-3 Wochen ist das für mich immer noch eine Überraschung, warum sie da J.C. Horn picken. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen andere Takes noch zu liefern oder warum das vielleicht sogar ganz gut ist, aber der Pick gefällt mir einfach nicht in der Division, weil ich da einfach, ja, O-Line, Wide Receiver ist an dem Punkt auch Schwachsinn, O-Line oder halt Quarterback, das wäre halt mein Way to go gewesen, trotz Darnold, also von daher mag ich es nicht.
Sinn ergeben hätte ja eigentlich nur Fields an der Stelle, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Ja, nicht so Tende bei Horn? Für euch? Für dich, Janik?
Schwierig. Ich habe die auf relativ ähnlichem Level gehabt. Wäre aber auch ein Cornerback gewesen. So.
Ja, klar. Und
wenn es nur um die Position geht, dann werden sie sicherlich Gedanken gemacht haben, dass sie jetzt eben sich zu Sam Darnold erstmal committed haben. Warum auch immer am Ende man das so sieht. Wir haben da schon ausführlich drüber gesprochen, mehrmals. Und dann wird der Ansatz gewesen sein, okay, wir spielen in der NFC South gegen so Spieler wie Mike Evans, wie Chris Godwin, wie Michael Thomas, Julio Jones, jetzt Kyle Pitts. Und da brauchst du einfach so einen Corner, den die Panthers bis dato noch nicht hatten und den es, glaube ich, auch in der Güte in Runde 2 nicht mehr gegeben hätte. Deswegen kann ich den Pick im Vakuum betrachtet, unabhängig von der Fields-Geschichte, nachvollziehen.
Ja, ich glaube ich an sich mit. Also klar, Fields müssen wir nicht drüber diskutieren. Das war unglaublich dämlich. Aber ja, also die Panthers haben schon enormes Need auf Cornerback. So. Und Cornerback ist halt eine Position, so ich bin mittlerweile echt krass in dem Camp angekommen, dass ich auch Wide Receiver lieber ein bisschen später ziehe, weil ich da einfach mehr von haben will. Aber man kriegt halt gute Wide Receiver. Es zeigt halt auch, ja, halt durchaus auch später. Da kann man jetzt eine ganze Liste runterrattern an sehr, sehr guten NFL-Receivern, die später gegangen sind. Aber Cornerback ist halt unglaublich wichtig. Ich hatte alles sehr knapp beieinander, aber meine Reihenfolge war Farley, J.C. Horn, Surtain, sehr knapp beieinander. Farley, klar, fällt raus wegen Verletzung. Ja. Und ich hatte den auch da Ende der Top 10. Also für mich hat das sehr gut gepasst. Ich liebe diesen Pick an sich, aber natürlich das Ding mit Fields ist halt wirklich, das ist natürlich weiterhin der Headscratcher. Das hätte alles einfach verändern können. Ich weiß, klar, ne? Also,
wir sind da im selben Boot.
Genau, das hätte für Carolina oder Denver. Denver vielleicht ja sogar noch krasser, weil die noch weiter sind so. Also ja. Bei Carolina müssen wir uns jetzt mit oder ohne Fields, wäre das dieses Jahr wahrscheinlich nichts mit den Playoffs geworden, aber ist ja auch gar nicht so schlimm. Aber du hast halt da die Chance, einfach alles rumzureißen mit, ne? Und das ist halt, also, ja, aber gleichzeitig hast du natürlich jetzt trotz alledem, ne? Du hast eben, mal gucken, wie das mit der Offensive Line wird. Ich glaube da weiterhin, dass dann Offensive Tackle fehlt, aber nichtsdestotrotz, du hast ja halt noch einen guten Wide Receiver reingeholt, die Gruppe sieht gut aus, du hast, und vielleicht sogar noch einen scheiß Smith spät, der ist auch spannend, du hast halt deinen Cornerback-Room jetzt gestärkt oder später, man sieht wohl anscheinend ganz klar, dass letztes Jahr waren sie das Team, was mit am wenigsten, glaube ich, Pressman Time gespielt hat. Jetzt hast du da zwei Spieler, die da reinpassen in dieses, ja, in dieses Scheme, weil Keith Taylor, den man später gezogen hat, auch relativ großer Cornerback, ähnlicher Spielertyp, natürlich nicht so gut, aber ne, also Wide Receiver und mit Tremble habe ich, ich mochte den Pick nicht an sich, aber ich habe Hoffnung, dass der mit der Athletik und in dem Alter sich da noch hinentwickeln kann. So, ne? Und wenn er die Athletik aufs Feld bringt, dann kann das auf einmal ganz anders aussehen. Und dann ist das alles cool. Ne? Nur, ja, jetzt hängt es halt an Sam Darnold. Und das ist eigentlich nicht die Situation, in der man sein will.
Ja, ist faszinierend, wie sich die Situationen gleichen. Dann auch mit dem jeweils ersten Pick und danach halt eigentlich super gedraftet, muss man ja ganz klar sagen. Ich meine, auch allgemein, ja, den Draft unabhängig betrachtet, kann man eigentlich für beide Teams nur sagen, ist ziemlich gut gelaufen.
Ja.
Nur dieses eine Thema, das hängt so ein bisschen nach. So, eine haben wir noch. Und das ist die 49ers Division, deswegen beginnt der Simon mit der NFC West.
Ja. Ja, es gibt, also wir haben die große Auswahl an schlechten Picks, das ist der Vorteil in der NFC West. Echt vom Draft her teilweise echt komplett für den Eimer. Auch bei den 49ers einige Reaches dabei, auch meiner Meinung. Ja, und nehmen wir, ja, schwierig, den zukünftigen Hall of Fame Quarterback nicht als besten Pick des ganzen Drafts zu Gott. Nee, das wollen wir nicht jinxen, den lassen wir mal raus. Also welcher mir einfach absolut gar nicht gefällt und geht halt nicht. Kannst du nicht machen als Seahawks, kannst nicht über den Eskridge in der zweiten Runde draften. Klar, wenn man in ihm was sieht und so, du hast nur drei Picks, ist eigentlich fast Schnuppe, was du da nimmst, aber dann nimm doch irgendwas, was in der Range auch tatsächlich logisch erscheint. Dass die Seahawks das nie machen, ist auch klar, was wir mittlerweile ja kennengelernt haben, offensichtlich. Also die nehmen ja immer Picks, wo man sich fragt, warum dann den da als ersten Pick? Von daher ist es vielleicht auch einfach Taktik. Aber das macht für mich einfach keinen Sinn. Ich meine, es ist noch super viel geiler Scheiß in der O-Line da, was Ewigkeiten und 4 Tage Probleme bereitet für die Seahawks Offense. Und ja, als Russell Wilson wäre ich so langsam auch mal ordentlich angepisst. Von daher, der gefällt mir einfach gar nicht. Wer mir immer mehr gefällt, jeden Tag, seit dem Draft. Und deswegen nehme ich den einfach mal als meinen besten Pick, auch wenn er vielleicht sogar eine Runde später hätte noch gedraftet werden können, wo ich mir aber ziemlich viel erhoffe. Mittlerweile ist Runde 5, Safety Talanoa Hufanga zum 49ers. Feiere ich mittlerweile mega den Pick. Und ich glaube, das könnte in der Zukunft vielleicht in, ja, sagen wir mal, in einem Jahr wäre schon zufrieden. In 2 bis 3 Jahren könnte das neben Fred Warner unser Starting oder neben Fred Warner Starting Linebacker werden bei uns im Team. Er hat mit Sicherheit noch einiges zu entwickeln, was Coverage angeht etc. Aber ich glaube, das ist so ein typisch physischer also eher Linebacker als Safety, definitiv ist absolut kein Free Safety. Wenn dann wäre halt irgendwas in der Box zu spielen, aber als Linebacker sehe ich ihn zukünftig und glaube, kann da auf der Position einer sein, der uns so die nächsten Jahre einiges an Freude bereitet. Auf einer extrem wichtigen Position und von daher feiere ich den Pick mittlerweile ziemlich hart.
Okay. Einen 49er abgedeckt. Yannick. NFC West.
Ja, ich war ja gerade schon mal kurz fälschlicherweise in der NFC West. schlechtester Pick, da haben Julian und ich auch schon drüber gesprochen. Ich mochte den Tutu Atwell-Pick überhaupt nicht von den Rams.
Yes, danke.
Gar nicht, überhaupt nicht. Du hast letztes Jahr schon jemanden geholt mit Van Jefferson, der in eine ähnliche Kerbe reinspringt, auch wenn der noch minimal auf Outside dir irgendwas bringt, aber Tutu Atwell tut das irgendwie so gar nicht, sondern findet nur über kurze Inside-Routen statt. Und dann wiegt er auch noch nur 155 Pfund oder so.
Tutu Edward kann auch schon tief gehen. Also Schnelligkeit also, hat er jetzt schon.
Ja,
also,
ja, natürlich. Aber ich finde jetzt nicht unbedingt, dass das der beste Receiver ist, der in der NFL das projected. Also sehe ich bei dem
einfach nicht. Zwei geht halt einfach nicht klar, meiner Meinung nach.
Nee, also in Runde 4, Runde 5 meinetwegen. Ja, aber
da war ich auch
Runde 2
nee.
Habe ich einfach nicht gesehen. Also klar, du hast schon recht, der kann auch irgendwie tief gehen. Aber ob das auch funktioniert, weiß ich nicht. Mit seinem Körperbau und da bin ich vielleicht ein bisschen zu kritisch in der ganzen Geschichte, aber gerade in so einer physischen Division wie der NFC West sehe ich nicht. Bester Pick, und die habe ich eben auch schon angesprochen, ich mag, was bei den Cardinals spät passiert ist, Marco Wilson, James Wiggins, der mein Nummer 6 Safety war, in der 7. Runde zu bekommen, ist natürlich ein Brett. Und ansonsten gehe ich nochmal zu den Rams für den besten Pick jetzt, ist Robert Rochelle, 4. Runde. Das ist ein Typ, der Jalen Ramsey als Mentor bekommt, der quasi das werden kann, was Jalen Ramsey auf der anderen Seite schon ist, der unheimlich viel Upside hat. Ich glaube, das kann richtig, richtig gut werden.
Yes, gehe ich mit, habe ich auch hier stehen. Julian?
Ja. Also, Tutu Edwards erstmal, ich fand den Pick nicht so schlimm wie ihr. Also, ich fand immer noch ein bisschen zu früh, ja, klar. Aber ehrlich, ich fand halt auch das Balltracking von dem mega. Und ich traue das dem McVay schon zu, den freien Release hinzuschieben. Also, da sehe ich, glaube ich, nicht das Problem. Klar, gegen den physischen Pressman-Corner wird es vielleicht schwer. Aber wenn du den da, weiß ich nicht, in so einer Bunch-Formation da irgendwie ein bisschen weiter weg von der Line of Scrimmage da reinschiebst und dann tief gehen, ich fand das Balltracking von dem auch mega. Deswegen, ich glaube, das ist so einer
dieser. Hast du ihn gepickt? Welche Runde?
Ja, wahrscheinlich. Also, ich fand das okay. Ich habe mir, glaube ich, so Second, Third Round Range aufgeschrieben. Ich habe halt noch viele andere Wide Receiver davor gehabt, die noch auf dem Board waren. Klar, aber ich glaube, das ist so eines der wenigen Teams mit McVay, wo ich sage, okay, ja, ich verstehe vielleicht, warum ihr das macht. So, und ich sehe vielleicht, was ihr mit dem anstellen wollt. Deswegen, ja, finde ich, ich kann das nachvollziehen so. Vielleicht hätte ich auch einen Tacken später gemacht, aber so schlimm fand ich es jetzt nicht. Genau, bei was mir sonst nicht gefallen hat, ist halt wirklich auch diese ja, das, was nach der ersten Runde bei den 49ers kam mit Trey Sermon, Aaron Banks und so, weiß ich nicht. Das war jetzt nicht so ganz meins. Klar, Trey Sermon ist ein ganz cooler Spieler, aber ich glaube, da hätte man halt einfach später noch rangehen können, gerade bei den 49ers, die das irgendwie so gut hinbekommen mit den Running Backs. Das weiß ich nicht, ob das sein musste. Und mein bester Pick, auf jeden Fall gehe ich zu den Cardinals und Rondale Moore ist halt einfach ein krasses Biest. So, und ich freue mich extrem darauf, den in dieser Offense zu sehen. Klar, da fehlt echt noch einiges, wenn man da mal so drauf guckt, aber Hopkins außen und dann Rondale Moore macht da richtig Action mit Kyler Murray zusammen in einer Offense. Da stelle ich mir richtig spaßig vor und da freue ich mich extrem drauf.
Hast du da nicht die Befürchtung, dass wir ein ähnliches Szenario wie mit Andy Isabella erleben, wo wir beide ja zum Beispiel super, auch ähnlich Hype drauf waren, dann nach dem Draft mit Kyler Murray und er dann dazu und ja, es wird ganz toll mit Cliff Kingsbury, ne, so ein bisschen, ja.
Ja, ich verstehe deinen Punkt, aber gleichzeitig, also Moore ist halt schon auch nochmal ein ganz anderes Brett für mich so und das ist halt schon auch nochmal ein Spieler, den kannst du halt auch noch viel mehr Design-Touches hinscheme, den kannst du halt bei Endarounds und so weiter und so fort, kannst du da so viel mit dem machen nach Screens und so weiter. Der war, also bei dem hängt für mich alles davon ab, ob der fit bleibt. So, und wenn der fit bleibt, glaube ich, dann, selbst wenn der dich nicht zu einem kompletteren Wide Receiver hinentwickelt, glaube ich, wird der zu jedem Zeitpunkt auf dem Feld eine gewisse Gravity haben, weil sobald er den Ball in der Hand hat, wird es halt richtig schwer, den zu stoppen. Daher, also das ist echt so ein Biest. Daher, also ich glaube, das ist schon nochmal ein bisschen andere Nummer bei, also beziehungsweise sind ein bisschen andere Spielertypen da auch an der Stelle. Und ich finde es auch gar nicht so unspannend, die beide in dieser Offense zu haben. Aber ich glaube, mit Rondale Moore kannst du durchaus nochmal mehr machen.
Ja, ich meine, das ist ja jetzt insane. Mit Kirk auch noch dabei, mit Hopkins, ja. Mit Isabella, mit Moore. Also Options for Days an der Stelle. True. Okay, dann schließe ich ab und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, dass der Name noch nicht gefallen ist, weil 6. Runde Tay Gowan finde ich schon bemerkenswert.
Ich habe mir ja schon unbeliebt gemacht auf Twitter, weil ich gesagt habe, dass ich den ziemlich genau in der Range hervorragend finde.
Ja, Dito.
Ich habe das bei der Live-Coverage da einfach mal gedacht, ich poste das mal und ich habe nicht erwartet, dass man so viel Backlash für so einen 9-6-Runden-Pick bekommen kann. Aber ehrlich, ich fand den da genau richtig. Ich sehe da nicht so krass viel.
Okay, ich hatte den nämlich, also wäre auch nicht Top 10 bei mir, aber ich hatte den schon so Runde 3 noch mit drin und als Honorable Mention in meiner Vorbereitung für die Cornerback-Folge. Weil, also klar, ist jetzt, muss man keine insane Dinge erwarten, aber ich bin der Meinung, dass Runde 6 ist das schon ein extremer Stil. Also von meiner Seite aus. Ich bleibe auch bei den Cardinals für den schlechten Pick und so wirklich schlecht, weil ihr die größten schlechten Picks alle schon genannt hat. Also mit Aaron Banks gehe ich mit. Ich habe letztens legitimiert, dass eigentlich ein Kyle Shanahan vielleicht der Einzige ist, der irgendwie, egal in welcher Situation sich die 49ers befindet, das legitim ist, wenn er einen Running Back draftet, einfach weil er wahrscheinlich eine ganz spezielle Vorstellung hat, damit, wohin es gehen soll. Und Atwell habe ich auch schon was zu gesagt. Aber ja, Collins bei den Cardinals, ich fand ein bisschen zu hoch und hätte mir auch gedacht, dass man in der ersten Runde, gerade Arizona, vielleicht noch irgendwas anderes bekommt. Theoretisch ein Backtrade und dann da Richtung Collins zu gehen, wenn es der denn unbedingt sein soll. Ich verstehe auch den allgemeinen Ansatz nicht, den die fahren. Und zwar eigentlich einem Team, klar, man bekommt offensiven Value dazu, aber man versucht jemandem wie Vance Joseph hier an der Stelle immer mehr Waffen, jetzt Defensivwaffen zu geben. Und ich würde mich halt, was Picks angeht und auch den Wert der Picks, viel mehr auf die Offense konzentrieren an der Stelle, wenn ich Arizona wäre. Deswegen, ich sehe halt nicht, dass diese Defense irgendwie irgendwann unglaublich krass wird und irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holt für Arizona. Das ist, finde ich, alleine durch den Headcoach und auch die Ausrichtung und das Potenzial von Murray glänzt ganz klar auch in Zukunft die Offense. Und dann, diese First-Round-Picks-Defense finde ich gerade mit Vance Joseph, zu dem ich ja ein sehr komisches, nicht komisches, sondern eher negatives Verhältnis habe, einfach aus den letzten Jahren geprägt, ein bisschen schwierig. Deswegen Collins hier, nachdem mir mehr oder weniger die anderen Schlechten schon genannt wurden.
Ist halt eine ähnliche Geschichte wie mit, was wir eben schon gesagt haben, mit Van Jefferson und Tutu Atwell, irgendwie, dass es so ähnliche Spielertypen sind mit den beiden, ne? Mit Isaiah Simmons, den du nicht richtig einzusetzen wusstest im ersten Jahr, der immer wieder hin und her geschoben wurde auf dem Feld, was ihn definitiv seiner Stärken beraubt hat am Ende, auch wenn es auf den ersten Blick gut ist, wenn du versatil einsetzbar bist, aber Zaven Collins ist halt 1:1 das Gleiche. Und dann nochmal so jemanden zu holen, habe ich nicht so ganz nachvollziehen können, muss ich auch sagen.
Okay, noch ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Vielleicht generell, wenn wir jetzt auf die NFC gucken, welche Division hat für euch am besten und welche hat am schlechtesten gedraftet? Simon von Mann.
Mit der Frage habe ich nicht gerechnet. Warte, ich skippe mal eben hier durch. Was haben wir in der NFC? Am schlechtesten hätte ich jetzt wirklich gesagt die NFC West. Wenn ich so allgemein mal drüber nachgucke. Hat auch, ich glaube, mit Abstand am wenigsten Picks gehabt. Zu allen Divisions, glaube ich. Also echt wenig, zumindest sieht es bei mir auf dem Papier so aus. Ja, definitiv in der Exit-Tabelle muss ich deutlich weniger scrollen. Aber auch viele, viele Reaches, insbesondere in den ersten Runden. Ne? Die 49ers mit Runde 2 und 3, die Cardinals mit Runde 1, Rams mit 2-2-Edgeville, Seahawks, habe ich schon gesagt. Von daher, das wahrscheinlich so mein schlechtester Draft. Ich glaube, die NFC South kann man rausnehmen, was den besten Draft angeht. Wahrscheinlich muss man die NFC North dann nehmen, was die beste Division angeht. Bears offensichtlich mit dem Fields-Pick, die Vikings mit einem sehr guten Draft durchweg. Und auch bei den Lions gefällt mir das gut. Ne? Wenn du einen schlechten Team hast, dann gehen die Trenches O-Line, D-Line. Das hatte mir jetzt sehr gut gefallen. Die Packers machen da so klar die Ausnahme. Von der wahrscheinlich hätte ich gesagt, NFC North mit dem besten und NFC West mit dem schlechtesten Draft in der Conference.
Geht ihr da mit, Julian?
Boah, ist nicht leicht. das ist wirklich, wirklich schwer. Also das Ding ist nämlich, also die NFC North kannst du schon mal nicht als schlechteste nehmen, weil die den größten Stil der gesamten Draft hatten. Auch East kann ich für mich nicht nehmen. Ich glaube, ich, boah, es ist echt unglaublich schwierig. Also ich gehe, ich verstehe das, aber NFC West muss ich zum Beispiel sagen, San Francisco hat halt den richtigen Schritt gemacht mit ihrem ersten Pick und ich finde zum Beispiel die Seattle Draft ziemlich gut, auch wenn sie wenig Spieler hatten, aber ich mag alle drei Spieler an den Stellen. Hm. Deswegen, und auch die Rams, gerade was sie später gemacht haben, da kamen ja später noch eine ganze Menge Picks und das finde ich auch relativ gut. Deswegen, ich glaube, ich gehe mit der NFC East für meine Beste, einfach weil die Giants von der Strategie gut waren. Okay, Dallas, wie gesagt, ich mag das, was die generell von dieser Strategie oder von diesem Mindset her gemacht haben, nicht, aber ich glaube, da sind ein paar gute Spieler dabei. Und ich, vor allem der größte Grund ist für mich, dass Philly für mich die beste Draft von allen Teams in der NFL hatte. Also,
oh, okay.
Für mich hat Philadelphia keinen einzigen, vielleicht ist da nicht dieser eine Pick, wo du sagst, oh mein Gott, das war der heftigste Value, aber die haben nicht einen einzigen Pick dabei, den ich nicht gut finde an der Stelle. So, und das ist schon was, wenn man das Gefühl hat, man guckt da drauf und es gefällt einem einfach von A bis Z alles, so, dann, ja, dann ist das halt gut, so, und das mag ich und ich glaube tatsächlich, ich gehe in die, einfach nur, ich kann es erklären, in die NFC South für die schlechteste Draft, das liegt aber einfach daran, dass ich hier am meisten habe, was ich vielleicht nicht so ganz mag, also Tampa Bay bin ich, das war für mich eine der schlechteren Drafts in diesem Jahr, werd da nicht so warm mit, New Orleans hat so nach den ersten Picks war gut, danach hat mir das nicht so gefallen. Ja, Carolina war generell gut, aber da war halt dieser Fields-Ausrutscher, der, oder was heißt Ausrutscher, das ist halt etwas, wo man klar sagen kann, der ganze Rest ist nett, aber wenn du sowas dann halt ständig in Sand setzt, ja, dann bringt dir das alles nichts, ne? Also deswegen kann man das ganz klar kritisieren. Und Atlanta, da waren ein paar gute Picks dabei und auch der Kyle Pitts-Pick ist super und ich freue mich jetzt auch schon auf diese Kyle Pitts-JC Horn-Duelle, weil das gab es ja im College auch schon, aber auch bei Atlanta, ich persönlich wäre halt hier mit dem Quarterback gegangen, weil du wirst mit diesem Team wahrscheinlich so schnell nicht wieder da oben draften. Und dann in einer guten Quarterback-Klasse sich da halt jemand zu holen, auch da den Fields nehmen zu können, auch das ist hier wieder das Ding. Deswegen mache ich es, glaube ich, so.
Okay, Yannick, zum Schluss.
Ja, finde ich gut. Was Julian gesagt hat, was ihr gesagt habt, ich finde bei der schlechtesten, einfach weil ich da viele Spieler vom Value deutlich weiter hinten gesehen habe, bleibt mir nichts anderes übrig, als die AFC South zu nehmen. Also wir haben über Houston gesprochen, wir haben über die Colts-Picks gesprochen, Jacksonville war auch nicht alles so rosig, bis auf Trevor Lawrence. Der Rest war okay, mehr aber auch nicht. Dann ist, glaube ich, das Gesamtpaket da irgendwie ausschlaggebend, dass ich da mit der AFC South gehe, als schlechteste Conference, beste Conference, finde ich deutlich schwieriger, das zu sagen. Mir geht es ähnlich wie Julian, mir haben die Seahawks zum Beispiel sehr gut gefallen, die Cowboys, da kann man zwar den Weg kritisieren, aber die Spieler an sich eigentlich nicht, weil die relativ viele Needs getroffen haben. Ich glaube, bei der besten Conference gehe ich dann. Hast du das gesagt, Simon, dass du die NFC North am besten findest?
Ja.
Ja, muss ich mitgehen, glaube ich. Gehe ich gerne mit, weil die Packers haben zwar Spieler gezogen, die ich nicht gezogen hätte, aber den richtigen Weg eingeschlagen. Die Lions haben den richtigen Weg eingeschlagen, bis auf Sewell, / dann eben nicht Sewell. Dafür haben sie aber Jared Goff in der Free Agency geholt. Die Bears, hat Julian schon gesagt, mit dem größten Stil des Drafts. Die Vikings finde ich prinzipiell bis auf den Mont-Pick, der mir ein bisschen zu früh war, sehr, sehr gut. Also nehme ich dementsprechend die NFC North.
Okay, nice. Dann würde ich sagen, Julian hat das gerade so schön bei euch im Podcast gesagt, wenn ihr den Cover-2-Podcast nicht kennt, wenn ihr den Saturday Kickoff Podcast nicht kennt, gerade jetzt nach dieser Zeit, dann habt ihr irgendwas komplett verkehrt gemacht. An dieser Stelle das nochmal empfohlen. Man findet euch auf Twitter, Instagram etc. unter @SaturdayKick, ne? Ohne Off.
Ja.
Und ja, wunderbar, dass ihr da wart. Hat uns mega gefreut, ne? Dass wir diese Tradition auch weiterhin aufrechterhalten konnten.
Mhm. Sehr gut.
Wir wünschen allen eine wunderschöne Woche. Und hören uns dann in der nächsten. Ich und Simon haben uns auch mehr oder weniger einigen können, wie wir die Offseason gestalten am Montag. Und ja, danke, dass ihr da wart. Macht's gut und haut rein.
Peace.
Tschüss, danke, ciao.